Guten Abend, meine Damen und Herren. Freisprechanlage am Sonntagabend. Solo. Zulu und Solo. Frau Seim ist mal wieder, hat mich mal wieder verlassen. Ist mit Tochter und Enkeln am Bodensee weilend. Und ich nehme natürlich selbstverständlich die Gelegenheit wahr, mal mich wirklich freizusprechen. Es ist ein kontrolliertes Drauflos, schwadronieren würde ich mal sagen, inklusive verbotener, allzu alter Musik. Also Frau Seim hält mich immer erstens dazu an, nicht aus Texten zu zitieren und zweitens diesen alten Quatsch nicht zu spielen. Das kann ich natürlich jetzt machen. Ich mache deshalb eine Sendung, die betitelt ist »Politische Ökonomie mal anders«. Das sind eigentlich Erzählungen aus dem Bereich eines intellektuellen Lernprozesses über circa 40 Jahre. Wer das nicht erträgt, der sollte jetzt sofort abschalten. Kann ich nur raten, wer nicht mehr als 3 Fremdwörter und 3 Autoren aus diesem Bereich erträgt, den lade ich ein, wieder in 14 Tagen bei gewöhnlichen Themen sich mit uns zu vergnügen. Zur Erläuterung der Politökonomie im 18. Jahrhundert war das ein Stichwort für Wirtschaftswissenschaft. Das heißt, man hat damals immer Staat und Wirtschaft zusammen gedacht. Und das sollte man heute auch tun, meines Erachtens. Warum das so aktuell ist, kann man daran ermessen, dass es eine gegenwärtige Paradoxie gibt, nämlich dass auf dem Höhepunkt des Erfolgs eines bestimmten wirtschaftlichen Systems, das wir Kapitalismus nennen, eine katastrophale Krise aufgetreten ist. Ich meine, es gab immer schon katastrophale Krisen, aber sie ist sehr bemerkenswert. Also 1929 gab es eine. Die nächste, die nicht so gut bekannt ist, ist die, dass der Staat und die Wirtschaft zum Beispiel im Nationalsozialismus auf eine bemerkenswerte Art und Weise zusammengearbeitet haben. Das wäre auch eine an und für sich eine Katastrophe. Und das anders, was ich da ankündige, ist eine Verbindung zwischen einem akademisch erworbenen Sachwissen und einer Lebenserfahrungen. Und das sind die Lebenserfahrungen meinerseits heißen, dass ich sehr viele enttäuschende Erfahrungen gemacht habe mit utopischen Vorstellungen. Das hat bedeutet schmerzhafte Lernprozesse. Und das heißt aber auch, dass hier Sachwissen mit Intuitionen und Emotionen eigentlich zusammen auftreten. Das ist, glaube ich, nicht so ganz gewöhnlich. Also normalerweise pflegt man seine Erfahrungen zu objektivieren, aber die liegen hier nicht in objektivierter oder nur in teilobjektivierter Form vor. So viel zu den ersten Fremdworten. Ich muss mal mich räuspern. Es gibt für die Beschäftigung damit mehrere Anlässe, die alle rückwärts gehen. Also zum Beispiel habe ich 2004 in einer Buchhandlung in Melsungen, die heißt heute Brückenbuchhandlung, früher hieß sie Kaffee und Buch, das war ein Experiment, ein angenehmes Experiment, dass man zum Lesen auch noch zum Beispiel Kaffee braucht. Das ist anscheinend gescheitert, nehme ich an. Ich grüße aber trotzdem Dieter Nalepa und Michael Kaise in Melsungen. Und die haben in einer merkwürdigen Veranstaltung sich beschäftigt mit der Religion, wie soll man sagen, mit dem Messianismus von Walter Benjamin. Und davon bin ich gebracht worden auf den religiösen Gehalt der kritischen Theorie und im Grunde auch, wenn man so will, auf den religiösen Gehalt des Marxismus. Also der Marxismus will ja auch eine Erlösungstheorie bieten, aber ich gehe jetzt erstmal von einer sehr fundamentalen Enttäuschung aus, die ich dort erlebt habe, nämlich dass mir über die Beschäftigung mit Benjamin die die religiösen Komponenten von Theodor W. Adorno erstmals wieder vor Augen gerufen wurden. Nämlich die, also Norbert Bolz hat einen Artikel geschrieben, der heißt Erlösung als ob. Und dieses als ob ist ein interessanter Begriff, der stammt eigentlich von Feinger von 1912, aber er hat mir einen Satz vor Augen geführt, vor dem ich quasi, wenn man so will, wirklich in die Knie gegangen bin, nämlich den letzten Satz der Minima Moralia von Theodor W. Adorno. Diese Minima Moralia waren 1968, nenne ich mal als Metapher, ein Versuch einer Verhaltensanleitung in einer falschen Welt. Und das ist der allerletzte Satz und der lautet, und den, jetzt zitiere ich ihn erstmal und dann übersetze ich ihn, weil das muss man bei Adorno immer machen. Also ich lese ihn erstmal vor. Es ist ganz furchtbar vorzulesen, aber gut. Also, das Zitat lautet, letzter Satz der Minima Moralia von Adorno. Je leidenschaftlicher der Gedanke gegen sein Bedingtsein sich abdichtet um des unbedingten Willen, umso bewusstloser, also Sie merken schon, es ist eine Reihe von merkwürdigen Kommata dazwischen, die aber nötig sind, umso bewusstloser und damit verhängnisvoller fällt er der Welt zu, also nämlich der Gedanke. Der Gedanke wird ja als Subjekt vorgestellt. Man darf vermuten, dass Adorno sich als den Gedankenträger begriffen hat. Selbst seine eigene Unmöglichkeit muss er noch begreifen, um der Möglichkeit willen. Also seine eigene Unmöglichkeit. Der Gedanke ist eigentlich unmöglich, aber er muss sie begreifen, um der Möglichkeit willen. Das sind also Wollten, die sehr viel Geld kosten, glaube ich. Gegenüber der Forderung, die damit an ihn ergeht, ist aber die Frage nach der Wirklichkeit oder Unwirklichkeit der Erlösung selber fast gleichgültig. So, also Norbert Bolz hat dann daraus kommentiert, das ist eine Erlösung als ob. Man darf die Erlösung nicht erwarten, sondern sie ist nur als ob. Und das ist natürlich ein Hammer, der nicht so leicht zu verkraften ist, und zwar vor allen Dingen 20 Jahre, nachdem man selbst die Minima Moralia versucht hat, als ein Buch zu lesen, das winzige Hinweise auf Lebensmöglichkeiten eröffnet. Also wie man in einer feindlichen Umwelt, in einem System, in dem man sich nicht zurechtfindet, dennoch ein anständiges Leben und vielleicht sogar ein glückliches Leben führen kann. Ich bitte darauf zu achten, dass diese Schlussworte, dass die Frage nach der Wirklichkeit oder Unwirklichkeit der Erlösung selber fast gleichgültig ist. Hier möchte ich bitte zu beachten, dass es dieses fast ist für mich wirklich unfassbar geworden. Und zweitens, man kann doch nicht gegenüber der Frage, ob man erlöst werden möchte, gleichgültig sein. Also, mir hat das also einen echten Schock versetzt. Und nicht ganz zur gleichen Zeit, aber etwas später, kam dann die Frage auf, ob nicht die Linkspartei uns politisch erlösen könnte. Und dazu habe ich einen Aufsatz geschrieben in den Kontrasten, den kann man da nachlesen, möchte ich jetzt nicht weiter drüber reden. Das linke Kontrastprogramm 2006, Kontraste, Ausgabe 257, Februar 2006, kann man auch im Internet nachlesen. Und von da aus bin ich rückwärts gegangen in meine Vergangenheit und habe gedacht, was ist denn nun mit dieser Studentenbewegung, an der ich in der Tat in der ich in der Tat teilgenommen habe. Was es denn damit nun auf sich hatte. Und da hat mich wirklich erstaunt, was es für eine Aufarbeitung und Verarbeitungsliteratur dort gab. Da gab es also die Brustklopfer, die Renegaten, die Leute, die, also das gibt es ja aus der Geschichte des Stalinismus auch, dass man gesagt hat, ich war nie dabei, ich habe es nie so gewusst und nie so gewollt. Und darauf bin ich rückwärts darauf gekommen. Also ich habe eine Menge von diesen Literaturen aufgesaugt, die alle von sehr minderwertiger Qualität waren. Also 98% davon sind also blödes Geschwätz. Und der Effekt war aber eigentlich nur, dass etwas, was Goethe beschrieben hat, nämlich, dass man sich selbst historisch wird, das wird für einen älteren Menschen eigentlich nur interessant. Also die jüngeren Menschen schauen vorwärts, sie wollen alle ihre Enttäuschungen und Erfahrungen auch noch selber machen. Und die Älteren sagen, oh, die habe ich aber alle schon gemacht. Und jetzt ist eine interessante Frage, ob wir uns mit der nächsten Generation oder der übernächsten Generation tatsächlich überhaupt verständigen können. Das ist immer die, eigentlich im Grunde die ewige Generationenfrage. So. Die Rückschau auf die Studentenbewegung ist natürlich eine Rückschau auf verschiedene Sorten von Enttäuschungen. Und die Enttäuschungen haben diesen Doppelcharakter, dass sie einerseits sehr berechtigte Korrekturen anbringen, also Lernprozesse, und sie haben einen sehr schweren seelischen Verarbeitungsgehalt. Das heißt, man kann das nicht einfach so verdauen, dass man daneben gelegen hat. Und da hat mich eine Bemerkung von Benedetto Croce beschäftigt über den Verlust von politischer Vitalität. Denn da ist, wenn man einen hohen Einsatz mal gemacht hat, kann man auch sehr da niederliegen anschließend. Ne? Und da das Zitat von Croce heißt, es scheint den Menschen gleichsam nicht gegeben zu sein, warum es gleichsam ist, weiß ich nicht, während eines Menschenlebens zwei große Kämpfe auszufechten, sie erschöpfen sich bei dem ersten. Und ich habe das schreckliche Gefühl, dass ich tatsächlich es geschafft habe, bei einem zweiten Kampf angelangt zu sein. Das ist übrigens kein witziger Gegenstand, weil solche Enttäuschungen können sehr, sehr weitreichende Folgen haben. Also zum Beispiel hat Jakob Taubes darauf hingewiesen, dass zwei wesentliche Enttäuschungen es auch gibt in der Philosophie, nämlich sozusagen eine Demütigung für bestimmte Konzepte, die an und für sich eigentlich richtig sind. Nämlich das eine Beispiel ist bei Taubes Martin Buber. Martin Buber hat ganz auf den Zionismus gesetzt und ist damit kläglich, also wirklich, muss man sagen, im Endeffekt, das wusste er nicht, aber es ist ein klägliches Scheitern gesetzt. Und Ernst Bloch hat die Oktoberrevolution, die russische Oktoberrevolution, legitimiert. Und das Zitat lautet, sie sind durch den Gang der Geschichte gedemütigt worden. Das ist, also solche Demütigungen muss man erstmal verdauen können. So, jetzt habe ich schon lange genug geredet. Jetzt muss ich mal gucken, ob das hinhaut. Ich werde mal erstmal zu den 68ern dann überleiten, zu den Jubiläen, zu den Grausamkeiten, die da sich getan haben. Und grüß Gott, meine Damen und Herren, in der Freisprechanlage Martin Reuter Solo, der über Ökonomie einmal anders spricht und der geraten ist an die retrospektive Abrechnung mit der Studentenbewegung, und zwar bei drei Gelegenheiten. Die erste war, als er selber feststellen musste, dass es sehr schmerzlich ist, dass alle Projekte der Studentenbewegungen selbst in sich selbst zusammengebrochen sind oder destruiert wurden, wie auch immer. Zweitens, als die Jubiläen eintraten, also zum Beispiel 98 oder 2008, da gab es eine reichhaltige Literatur, die ich sehr gut studiert habe. Ich habe mich wirklich sehr gewundert, was da alles verbrochen worden ist. Und um dieses einmal zu diskutieren, habe ich mir erlaubt, warte mal, ich muss, ja, die Scheibe ist oben drin, es gab auf der Kassel Zeitung gab es eine Diskussion über den Auftritt von Rainer Langhans, der dort als Kopf der Studentenbewegung inszeniert wurde, muss ich sagen, publizistisch inszeniert wurde, der es niemals war, der sich immer selbst inszeniert hat, der immer weiße Kleider getragen hat und immer eine schicke Frau dabei gehabt hat. Und aber da in den Kommentaren wurde dann ein Link geschaltet, wo jemand, ein gewisser Karl Held, eigentlich ein MG-Kommunist, also marxistische Gruppe, eine Sache, die mir vollkommen gegen den Strich geht, aber egal. Und da habe ich mich aber so amüsiert, das zu hören, dass ich das anstatt einer eigenen Analyse der Merkwürdigkeiten, die sie ergeben haben, wenn jemand sagt, ich bin es nicht gewesen, den möchte ich jetzt dann mal einspielen und da schauen wir, ob das klappt. Es ist ein bisschen rauschig, ist ein bisschen, ab und zu geht er auf ein Podium hin und her, manchmal kann man nicht hören. Also ist so witzig, ich habe mich so amüsiert, wer das gerne, das sind 2,5 Stunden eigentlich, die kann man gar nicht aushalten. Wer es mag, der hört es dann bitte nach über diesen Link in diesem Kommentar und ich spiele das jetzt einfach mal an. Das ist wirklich bemerkenswert und witzig von einem, der eigentlich eher, na, wie wir gesagt hätten, ein Orthodoxer gewesen wäre. So, Punkt.
Warum heute wer gekommen ist. Es lohnt sich aber, gleich von Anfang an Auskunft darüber zu geben, weshalb sich die MG Erlangen-Nürnberg überhaupt des Themas annimmt. Es ist, wenn man mal die Organisation, diesen Haufen, die Zeitungen druckt und verteilt, als Person nimmt, ein rein persönliches Motiv. Das Motiv heißt, uns stinkt, was als Jubiläumsrückblick auf die legendäre Studentenbewegung für Zeug in die Welt gesetzt wird. Wir merken, dass als Rückschau auf das, was damals los gewesen ist oder los gewesen sein soll, je nachdem, eine Feier stattfindet von etwas, was tot ist. Vielleicht sogar, weil es tot ist. Umgekehrt, feiern hast natürlich immer dem gefeierten Jubilar, 20 Jahre tot und so weiter, attestieren, er hat sich irgendwie verdient gemacht. Auch da eine Quelle unseres Ärgers. Verdient gemacht, um was denn? Die Studentenbewegung, was soll sie denn Großes geleistet haben? Um es gleich vorweg zu sagen, die Studentenbewegung hat Ziele gehabt und sehr disparate Ziele, ich werde dann über sie reden und bitte übrigens, wenn es Streitigkeiten gibt, sofort einzuschreiten und dann plaudern wir drüber, wie das wirklich war und was die Bedeutung von dem ganzen Jux gewesen ist. Die hat Ziele gehabt, die sind Abschaffung der Germanistik, Befreiung des Sexuallebens, nieder mit den USA in Vietnam, alles Mögliche ist vorgekommen. Aber keines dieser Ziele ist je erreicht worden. Während ach so, ihr müsst lachen, weil es ein Widerspruch ist, das kann schon sein. Nur passt mal auf, was ich damit eigentlich ausdrücken will. Eine Bewegung wird gefeiert, und zugleich weiß jeder, das, was sie bewegt hat, einfach nichts davon eingetreten. Einfach nichts davon erreicht. Das heißt, bei ganz logisch zu schließen, ohne große politische Kenntnisse und so weiter. Die Bewegung hat aufgehört und ist abgetreten, unverrichteter Dinge. Und das hat keinen Grund darin, dass die Bundesrepublik, wie ein Teil der Rückblicke so glauben machen will, sich gebessert hätte, sodass die Bewegung überflüssig geworden wäre. Also, machen wir es mal kurz durch, wie die Rückblicke gehen. Vielleicht ist es hier im Süden der Nation nicht so aufdringlich. Ich habe mich im Norden bewegt. Norden und Hessen und so weiter, also war wegen SPDler ist sagen und so weiter. So ein Theater, jeden zweiten Tag am Fernseher, am Radio, Rückblick mit der alten Prominenz aus der Studentenbewegung. Und da wird ein Rückblick gemacht. Erstens, die Studentenbewegung war so ganz brauchbar. Es gibt sich ja nicht mehr, sie hat keines ihrer Ziele erreicht, wird offen ausgedrückt. Das drücken auch so alte Redner wie Cohn-Bendit und die Gebrüder Wolf und solche Typen. Sie drücken das in Fernseh-Talkshows lässig aus. Nein, erreicht nichts, aber immerhin, was erreicht haben wir schon, was anders als das, was wir wollten. Erster Erreicher. Ein Erreicherland auf dem anderen. Das erste, und die Republik ist erst das geworden, wo sie ist, weil es diese Bewegung gegeben hat. Überlegt euch einmal diese staatsbürgerliche Betreuungslogik. Was das heißt, wenn jetzt jemand im zweiten Semester ist und ist damals erst zur Welt gekommen, wurscht, er kann sich dennoch ein Urteil bilden über diese Sorte Auskunft. Man attestiert einer toten Bewegung, einer, die aufgehört hat, dass sie zwar das nicht geschafft hat, worum es ihr gegangen ist, aber um die Republik, um die Läuterung der politischen Kultur und so Zeug, da hätte sie sich schwer verdient gemacht. Also wenn ich jetzt 20 Jahre wäre und würde mir das anhören und gerade im dritten Semester Russisch studieren, also wie damals halt, da würde ich mich fragen, ja, was haben die eigentlich mit der Scheißbewegung? Wenn es weiter nichts war, als dass sie sich um die Republik verdient gemacht haben, also wie alle toten Staatsmänner auch, dann ist doch nichts extra an dem Ding dran. Wer tut denn das nicht? Macht sich nie um die Republik verdient. Wenn einer ein Amt hat, Bürgermeister oder sowas, dann macht er sich immer um was verdient. Jetzt war das aber eine oppositionelle Bewegung, und die soll sich auch schon wieder um die Republik verdient gemacht haben. Also die politische Kultur soll ihr aufgeblüht sein. Jetzt fragt sich natürlich, meinen die Leute, die sowas behaupten, naja, ohne die Studentenbewegung gäbe es kein Rainer Barschel. Oder wie heißt der? Hans Uwe oder sowas. Da gäbe es keine Barschel-Affäre. Meinen Sie, ohne die Studentenbewegung gäbe es keine AKWs? Meinen Sie, ohne die Studentenbewegung gäbe es nicht Rheinhausen und die 4 Millionen oder 3,5 Millionen Arbeitslosen? Ja, daran scheinen Sie nicht zu denken. Es ist ein Lob des heutigen Zustands der Republik, auch ein Lob ihrer Fortschritte nach außen, ihrer Weltgeltung und so weiter, sie ist prächtig beieinander. Und nur weil die Republik so prächtig beieinander ist und weil man nach der Logik, das muss doch Produkt von irgendwas sein, auch noch die Studentenbewegung als Mitwirker am jetzigen Zustand, am jetzigen Status der Republik einfügt. Deswegen soll heute der frisch informierte Mensch von der Studentenbewegung, die ihr gar nicht kennt, auch noch was halten. Für eigentümlich. Es wird also nicht einfach die Republik gelobt. Das passiert tagtäglich, wenn sie halt gelobt wird für irgendwas. Dass sie in der EG durchgreift, dass sie mit einem Wischnewski in Lateinamerika als Schlichter unterwegs ist oder sowas. Also Lob gibt genug. Das Seltsame, das Eigentümliche ist, dass die Republik über eine Opposition, die es in ihr einmal gegeben hat, gelobt wird. Was bleibt da für die Bewegung übrig? Mit Hilfe des engagierten Ungestüms der damaligen Jugendabteilung der Nation. Das war halt das Jugendlager. Die Studenten halt mir damals, wir haben halt so rumgemacht. Naja, mit der soll einiges ins Werk gesetzt worden sein. Zum Beispiel, da ist der erste Machtwechsel in der Republik passiert. Da hat die SPD einmal Gelegenheit gekriegt zu regieren und Reform war überall oben drüber gestanden. Ja, während vorher war immer Adenauer oben drüber gestanden und Strauß, jetzt auf einmal Reform. Ja, und was ist das jetzt wieder? Auch hier wieder keine Auskunft im Sinn, was ist denn das Verdienst der SPD, sodass man die Studentenbewegung als in den Sattel Steigbügelhalter und so weiter, wie man das sagt, loben sollte, die Studentenbewegung, weil sie Steigbügel für den SPD war. Ja, meint man, Die SPD hätte die Notstandsgesetze mit durchgepeitscht. Meint man, sie hätte, was weiß ich, die Aufrüstung betrieben? Meint man, sie hätte die Nachrüstung mit den widerlichsten rüstungstechnischen Ideologien im Volk durchgesetzt? Meint man, die SPD hätte Leute eingesperrt? Manche haben es ja noch nicht einmal überlebt, was die SPD für Politik gemacht hat. Hierzulande und auswärts. Meint man das? Na, das kann man alles gar nicht meinen. Man meint einfach, man kann rundum mit einem Staat zufrieden sein, in dem auch einmal eine SPD regiert, die natürlich auch ein paar Atomkraftwerke hinstellt und die ziemlich albern legitimiert, die Notwendigkeit der Stromversorgung, also Nachttischlämpler und sowas. Ja, ist ja alles passiert. Das meint man offenbar gar nicht, sondern man meint es überhaupt so. Es war gut für die Nation schon wieder. Trotzdem, es fällt ein gutes Licht auf die Studentenbewegung. Wodurch, dass ein gutes Licht auf die Nation geworfen wird, koste es, was es wolle, argumentmäßig. Man kann zum Beispiel auch so argumentieren, alles sind quasi Zitate. Ihr werdet es wiederfinden, wenn ihr Zeitung lest oder werdet schon kennen. Oder am Fernseher die Talkshows mit den alten Größen bewundern und sonst was. Ganz seltsam. Ja, ist denn, fragt der Moderator, den Cohn-Bendit. Diesen Menschen, der immer einerseits als Franzos, dann als Deutscher, drittens als Jude, viertens als Linker, fünftens als der rote Danny auftritt und alles ist Quark. Wahrscheinlich ist er ein Bastard. Dieser Mensch wird gefragt, sagen Sie mal, ist denn es überhaupt denkbar, dass es hierzulande eine Friedensbewegung, eine ökologische Bewegung gibt, also auch die Grüne Partei, ohne die Studentenbewegung? Doch der Mensch, also als hätte die Frau kapiert. Undenkbar. Undenkbar. Auch hier wieder. Fallt nicht auf die Logik rein, Leute. Was ist denn das Gute dran, dass es eine grüne Bewegung, dass es Ökologen, dass es Friedensmenschen mit Luftballons gibt, die immer, wenn einmal die Bundesrepublik ein paar neue Raketen ausfährt, gleich den Kinderwagen aus der Garage holen und eine Demo damit machen? Was soll denn das? Was ist denn da gut dran? Man hört auch hier für dieses Gehabe kein Argument, das ein wenig Begründungscharakter hätte. Man hört auch nicht das Argument, diese Bewegungen, die da auch gleich der Republik, obwohl sie auch heute noch was von Opposition an sich tragen, nicht mehr viel, aber sie gelten ja als eigentlich nicht salonfähige Partei, obwohl sie schon politikfähig sind. Gut, man hört immer nicht raus, was ist eigentlich schön dran? Angenommen, es wäre so, die Studentenbewegung hätte vor 20 Jahren dafür gesorgt, dass es heute friedensbewegte Mütter gibt, Und naturbewusste Müsli-Männer. Ja, was ist denn jetzt gut dran? Kein Argument, alles ist gut. Es kann in dieser Republik passieren, was es will, es ist einfach grenzenlos gut. Weil sonst könnte man nicht sagen, zu allem, was zum heutigen politischen Leben die Studentenbewegung beigetragen hat, was sie bewirkt hat, und sei es mit noch so einer großen Lüge, mit der Wirkungs- und Produktlogik, das könnte man nicht sagen, fein haben sich gemacht, die Leute, nicht schlecht, es war ein Beitrag zu unserer Nation. Damit ist das ganze Motivationsproblem, also wenn Sie einer fragt, warum die MG jetzt auch noch zu diesem Thema, nein, wir wollen schon ein wenig alternativ zu dem Thema was sagen. Wir haben was gemerkt, es wird hier ein nationales Märchen aufgetischt. So als ob damals eine oppositionelle Bewegung, die übrigens auch manchen Prozess der eine oder der andere am Hals gehabt hat, die auch Opfer gekostet hat, und nicht im Sinn, meine ich das, für Lob den Opfern, sondern umgekehrt, Opfer, die müssen ja geschaffen werden. Der Staat hat ja gelernt, der hat ja zugeschlagen. Der hat ja manchem einmal Platzwunden besorgt, die dann genäht werden musste. Der hat ja manchen die Karriere versaut, wer eine wollte. Der hat ja alles Mögliche gemacht. Die hat ihren Verfassungsschutz verstärkt, die hat ihre polizeiliche Militanz verstärkt, wegen dieser demonstrierenden Studenten und so fort. Nein, das Motiv heißt ganz einfach, wieder diese Geschichtsfälschung und wieder ihren Inhalt.
So, jetzt muss ich mal ausblenden, weil die Scheibe ist so schön, dass ich wirklich dazu rate, das im Internet nochmal nachzuhören. Das sind 2,5 Stunden, das ist unmöglich hier aufzufahren. Aber ich finde es insofern so schön, weil es den Tenor eines Resümees einer, also ich würde, hätte damals, ich hätte niemals eine marxistische Gruppe zitiert, aber der Karl Held hat durch seinen Erlanger, also seinen fränkischen Dialekt, ich weiß jetzt nicht genau, wo er herkommt, hat mir so eine Inspiration gegeben. Sie ist einfach so toll. Und er hat es in einer gewissen Weise sehr ehrlich verarbeitet. 2,5 Stunden ist schwer zu machen. Und da ich nun diese alte Klamotte von den Jocks gespielt habe, blende ich jetzt mal einen Bruch in der anti-autoritären Bewegung durch Musik. Und das werden wir gleich noch weiter kommentieren. Also, ich muss dann hier mal einschreiten, weil die Fabulierliste der Musiker aus den 60er und 70er Jahren überborden. Also wir sind in der Freisprechanlage, es ist ein Martin Reuter Solo. Das Martin Reuter Solo beschäftigt sich mit Politökonomie einmal anders. Ich versuche zu sondieren, wie es mit wirtschaftspolitischen Alternativmodellen ausgehen könnte, ohne dass man dem Höhlenbewohnertum der Alternativen aufsitzt. Und da möchte ich daran erinnern, dass einerseits mir aufgefallen ist 2004 die Religionslastigkeit der Lösungsmodelle, seien sie nun von Walter Benjamin, Theodor W. Adorno oder von Karl Marx aufgestellt worden sind, und dass sie aber trotzdem, also ich nehme eigentlich die Erlösung relativ ernst, denn ich denke, wenn das Christentum erkannt hat, dass sie das Es in einem Jammertal sitzt und dass es gerne erlöst werden würde, auch die Juden übrigens, also der Messianismus ist ja keine ferne Sache. Dann möchten wir das gerne ernst nehmen und wir möchten nicht von Leuten verarscht werden, die sagen, es ist ja fast egal, ob diese Erlösung eintritt. So, dann möchten wir gerne darauf hinarbeiten, dass sie tatsächlich eintritt. Sie muss nicht, also es gibt ja zum Beispiel eine Variante, die sehr schön ist, die Alexander Kluge so schön aufgegriffen hat mit Boris Kreuz und Peter Sloterdijk, dass die Russen haben ja gedacht, sie könnten 1920 den Menschen umklonen, wenn ich so sagen darf. Also sie haben den neuen Menschen naturwissenschaftlich neu schaffen wollen. Das ist natürlich ein bisschen komisch. Es klingt ein bisschen komisch, aber es ist eigentlich von der Konsequenz her sehr richtig, weil sie die negative Anthropologie begriffen haben. Das heißt, dass die Menschen eben nicht kooperationswürdig sind. Und ich habe einen sehr großen Profit daraus gezogen, dass ich dieses Buch von Czesław Miłosz, ich kann das nicht richtig aussprechen, das ist ein Pole von 1953, es gibt überhaupt viele unglaublich gute Bücher von 1953, Gehlen, Riesmann, wie auch immer, Miłosz, die das in den frühen Tagen sehr, sehr schön erkannt haben. Zum Beispiel ein Zitat von Miłosz lautet, was ist aus den Propheten des Völkerfrühlings, also gemeint sind damit die 1848er, was ist aus Marx, was ist aus seinen Visionen einer brüderlichen Menschheit geworden? Ja, nun, was ist denn da jetzt daraus geworden? Die größte Katastrophe, die eintreten konnte, war der Stalinismus und die kleinbürgerliche Variante von New York, Sie wissen schön, also die DDR war ja, das ist eine katastrophale Niederlagenbeschleunigungsmaschine für dieses Projekt. Ich lese das Zitat von Miłosz vor. Also die Partei, die stalinistische Partei, strebt nach dem größten Ziel, das das Menschengeschlecht sich seit seinem Bestehen gestellt hat. Sie will die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen beseitigen. Das heißt, im Menschen die Gewinnsucht als Motiv des Handelns auszumerzen und an deren Stelle das Motiv der Pflicht gegenüber dem Kollektiv setzen. Und es ist so wunderbar, es kann wahrscheinlich nur ein Pole so formulieren, der dann später einen Nobelpreis für Literatur bekommt. Das ist ein unfassbarer Satz. Es ist ein entferntes und rühmliches Ziel. Wahrscheinlich wird es sich nicht schnell erreichen lassen. Und während eines längeren Zeitraums werden die Gefühle der Pflicht durch ständigen Terror eingeimpft werden müssen. Und das Christentum hat mit Gesellschaftsordnungen, die auf der Gewinnsucht aufgebaut waren, zusammengelebt. Also die zwei Motive, also Kollektivismus aus katholischer und aus stalinistischer Sicht, also das, die Zusammenfärchung lasse ich mir gefallen. Und das ist Czesław Miloš 1953. Ihr müsst euch das mal vorstellen, liebe Damen und Herren. Das ist, könnt ihr euch vorstellen, wie lang das hier ist? Also ich bin immer wieder erschüttert über frühe Erkenntnisse, die man schon längst hätte wissen können. So, und jetzt gibt es natürlich nach Tarocca die sehr gute, ehrenwerte Serien entwickeln. Was ist denn da nebenan? Nebenan wird gesprochen. Gut. Die sozusagen der Effekt dieser ganzen Angelegenheit ist ein sehr merkwürdiger Doppelter. Erstens, eigentlich hat man den Eindruck, dass das System, wie man es immer so nennt, auf einem Höhepunkt bekennt, dass es seine Teilnehmer nicht mehr ernähren kann. Das ist das eine. Die Blasen und Katastrophen und so weiter, das wollen wir jetzt nicht weiter erörtern, aber auf jeden Fall scheint es so zu sein, dass eine vollkommene, vollständige Schizophrenie eingetreten ist. Erstens, man erkennt, dass das System nicht mehr funktioniert. Zweitens, man versucht es zu stützen. Und das heißt, dass sozusagen das System in den Glaubenszustand überführt wird. Also es ist es gibt eine interessante Publikation, Kapitalismus als Religion, das ist das eine. Das andere ist, dass der Weltinnenraum des Kapitals von Sloterdijk ist eine einschlägige Geschichte. Und die Frage stellt sich nun nach den Alternativen, und die Alternativen möchte ich anschließend diskutieren, wenn ich nochmal Gelegenheit habe. Moment, ich muss da einen Schalter umlegen. Genau. So, dann spiele ich nochmal eine Musik und dann versuche ich die Alternativen zu diskutieren. Also, auf geht's. Okay, wir sind noch in der Freisprechanlage. Dieselbe besteht aus einem Monolog, also einer persönlichen Freisprechung. Und es geht um die Politökonomie einmal anders gedacht. Das heißt, das Verhältnis von politischen und ökonomischen Verhältnissen ein bisschen origineller aufbereitet, sage ich mal. Und ich hätte da ein Zitat von Dirk Becker zu bieten aus dem Sammelband Kapitalismus als Religion. Das klingt ein bisschen wieder mal ein bisschen kompliziert, man kann es auch übersetzen. Ich zitiere erstmal: seit die sozialistische Alternative nicht mehr verfügbar ist und damit die Form der Gesellschaft nicht mehr Gegenstand einer ideologisch begründeten politischen Entscheidung ist, glaubt diese Gesellschaft an den Kapitalismus. Ich glaube, das kann man unterschreiben. Man muss nur übersetzen, Die Form der Gesellschaft ist eine, naja, etwas künstliche Formulierung. Denn was wäre eine Form der Gesellschaft? Ich meine, wenn wir zusammenleben, haben wir keine Form der Gesellschaft. Das ist so eine mehr soziologische Konstruktion. Nicht mehr Gegenstand einer ideologisch begründeten politischen Entscheidung. Das ist interessant, weil tatsächlich die Sozialismen und Kommunismen versucht haben, eine solche Begründung zu erstellen. Und der Rest der Sache ist unstrittig. Man glaubt. Und da gibt es ja so Litaneien, die man aufzählen kann. Also die freie Marktwirtschaft. Niklas Luhmann hat, der ist ein ganz extrem humoristischer Theoretiker, der gesagt hat, es ist ihm nicht gelungen zu ermitteln, was Wirtschaftswissenschaftler unter Markt verstehen. Und ich kann dem nur zustimmen, weil der Markt eine Kategorie ist, die zu den sogenannten nützlichen Fiktionen gehört, nach Feinger 1912. Also man denkt sich das so, dass auf dem Markt Güter getauscht werden. Das ist natürlich heutzutage ein Quatsch. Ja? Also Güter werden schon lange nicht mehr getauscht, es sei denn in Fiktionsformen auf Waren, Terminbörsen und so weiter. Also man benutzt alte Metaphern, die sich um die Kirche damals abgespielt haben und die heute nicht mehr funktionieren. Das ist ja völlig absurd. Aber sie funktionieren noch. Also die Menschen denken, aha, Angebot und Nachfrage, Markt, freier Markt. Dann haben wir noch die Unternehmerinitiative, dann haben wir, also wir haben so Litaneiformen eines nicht mehr funktionierenden Systems, würde ich sagen. Und jetzt ist natürlich die Frage, es wäre natürlich interessant, ob jemandem was einfallen würde, das umzukonstruieren. Und der Witz ist aber, dass die Kategorien durcheinander geraten, nämlich deshalb, weil der letzte Konfliktpunkt war Planwirtschaft, Marktwirtschaft. Und der ist aber auch schon wieder 60 Jahre alt. Das haben die Ordoliberalen mal diskutiert, schon während des Zweiten Weltkriegs. Und das Ergebnis ist natürlich, es gibt nicht einen einzigen Unternehmer, der nicht planwirtschaftlich denkt. Das ist ja klar. Es wird auch niemand sozusagen die intellektuellen Instrumente, die ihm zur Verfügung stehen, Planung, Management, Institutionenökonomie und so weiter, er wird sie doch nicht vernachlässigen können. Das ist doch völlig unmöglich. So dass wir also halt heute eine sehr interessante Mischwirtschaft haben, wo sehr viel Marktwirtschaft ist, und sehr viel Planwirtschaft gleichzeitig. Und der Trend dürfte aber darauf hinauslaufen, dass, um nochmal Becker zu zitieren, dass wenn es der Kapitalismus schafft, eine Asymmetrie derart einzurichten, dass es Gewinner und Verlierer gibt, und dass die Gerechtigkeitsdiskurse, die zum Beispiel laufen, oder die Menschenrechtsdiskurse, demgegenüber hoffnungslos in der Rückenlage sind, dann, ja, was dann? Und das Problem ist, dass es dafür ganz, ganz wenig Ansätze gibt. Es gäbe zum Beispiel die Ökonomie der Gabe und der Verschwendung, die witzigerweise aus dem Internet kommt. Also die Wissensallmende Theorien und die Theorien der Verschwendung von Wissen sind anscheinend in dieser Richtung sehr viel weiter. Und andererseits, ich persönlich plädiere dafür, die negative Anthropologie zu berücksichtigen. Und die ist so für mich so unwiderstehlich klar formuliert bei Freud. Also das muss ich jetzt mal vorlesen, weil Gertrud ist nicht da, deshalb darf ich das. Das ist aus der weiß ich nicht, Freud 1902, Also, das Zitat lautet: Das gern verleugnete Stück Wirklichkeit hinter alledem ist, bedauerlicherweise hat er wieder eine Paranoia-Theorie, dass der Mensch nicht ein sanftes, liebebedürftiges Wesen ist, das sich höchstens, wenn angegriffen, auch zu verteidigen mag, sondern dass er zu seiner Triebbegabung auch einen mächtigen Anteil von Aggressionsneigung rechnen darf. Man muss sich das mal vorstellen, der Bourgeois attestiert dem Menschen, dass er etwas zu sich rechnen darf. Infolgedessen, und jetzt kommt für mich die entscheidende Passage, ist ihm der Nächste nicht nur ein möglicher Helfer und Sexualobjekt, man könnte auch Sozialobjekt sagen, sondern auch eine Versuchung, seine Aggression an ihm zu befriedigen, seine Arbeitskraft ohne Entschädigung auszunutzen, ihn ohne seine Einwilligung sexuell zu gebrauchen, sich in den Besitz seiner Habe zu setzen, ihn zu demütigen, ihm Schmerzen zu bereiten, zu martern und zu töten. Das ist ein jüdischer Bürger von Wien um 1900. Ich finde es so unglaublich, die Arbeit an diesem Ding, an dieser Form, die muss eigentlich zur Formulierung neuer Modelle beitragen können. Mehr kann ich im Moment auch nicht sagen. Und so, jetzt drücke ich mal auf die Taste irgendwo. Ich weiß nicht, welche ist es denn?